sind wir selber noch 16 Stunden am Räuchergerät gestanden, alle 20 Minuten was nachgelegt, damit das so durchgeräuchert werden kann. Es ist geschmacklich unglaublich reichhaltig mit den Raucharomen dann noch drin. Für die Leute, die wirklich Lust auf Qualität haben. 5, 4, 3, 2, 1.
Hier kommt was Neues von der Webkonditorei. Alle lieben Podcasts und wir sind jetzt auch dabei. Wir backen das, wir schnacken das und wir wollen reden mit Menschen, die in unserer Stadt was bewegen. Sound und Volume ab, ihr Pods rein. Hier kommt der neue Podcast aus der schönsten Stadt am Rhein. Bonn Inside. Bonn Inside
Bonn, Inside. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Bonn. Heute mit Harald von unter anderem Wohlfühlvieh. Steckt ja noch ein bisschen mehr hinter deiner Person. Ja, hallo Harald.
Hallo.
Schön, dass du gekommen bist. Ich habe dich eingeladen auf Empfehlung von Henrik. An dieser Stelle nochmal liebe Grüße an Henrik. Bist jetzt, glaube ich, schon die dritte oder vierte Person, die über den Henrik den Weg in unser Büro gefunden hat. Ich bin gespannt, was du uns heute erzählst über dich und vor allem auch über Wohlfühlvieh und worüber wir dann noch sprechen werden. Kleiner Klassiker zu Beginn ist immer die Standardfrage bei uns im Podcast, bist du Bonner?
Ja, natürlich nicht. Das hört man, glaube ich, dann auch am Dialekteinschlag. Aber ich wohne schon ziemlich lange mittlerweile in Bonn. Das war nicht so mein direktes Lebensziel, aber ich bin dann aus Köln geflüchtet und nach Bonn gekommen. Und letztlich war das wegen meiner Tochter, weil die in Köln Schwierigkeiten in den Schulen dort hatte. Und dann haben wir eine Schule gesucht, die offen ist für die Kinder und Jugendliche, die da drin sind. Und das haben wir hier in Bonn gefunden und sind dann auch gern umgezogen und haben das nie bereut, nach Bonn gezogen zu sein. So gesehen bin ich also nicht Bonner. Allerdings ist es so, dass meine Großmutter tatsächlich Bonnerin ist, glaube ich zumindest. Zumindest hat sie sehr lange in Bonn gelebt und mein Großvater hat ja auch in einem Ministerium gearbeitet, sodass ich also Bonn von früher auch noch ein bisschen kannte. Aber es hat sich sehr verändert und ich finde zum Positiven hin, so aus einer reinen Beamtenstadt in eine sehr offene, lebendige, junge Stadt auch. Und ich finde, da kann man sehr gut leben heutzutage.
Auf jeden Fall. Du bist dann in Köln aufgewachsen, oder?
Ja, ich bin ursprünglich mal, und die Sprachwissenschaftler werden das auch raushören, komme aus dem Süden an der Sprachgrenze zwischen Bayern und Schwaben. Das ist dann Augsburg. Und bin dort aufgewachsen, bin dann aber sehr schnell aus Deutschland weg, als ich dann 18 war, und bin nach Frankreich, habe dort mein Studium angefangen. Und habe dann einige Stationen hinter mich gebracht, bis ich dann irgendwann in Aachen gelandet bin und dann Jülich im Forschungszentrum. Und habe dann meine Ausbildung als theoretischer Physiker hinter mich gebracht und bin dann letztlich nach Frankfurt zu einer Bank und dann nach Asien. Also Singapur, war dort für die Handelssysteme verantwortlich, war eine sehr spannende und interessante Zeit. Und es war damals die Dresdner Bank, die dann auch ziemlich schnell untergegangen ist. Auch das war spannend zu sehen, also diese Ups und Downs und wie schnell Firmen, auch größere Firmen, von der Bildfläche verschwinden können. Das ist schon sehr spannend gewesen und das ist ja auch für die eigenen Firmengründungen, ist es manchmal ganz gut, wenn man so ein bisschen Abstand findet und sich überlegt, was man denn wirklich will und wo man hin will und worum es eigentlich geht im Leben.
Das heißt, du hast ganz schön viel gesehen, also sowohl was die Orte angeht, als auch irgendwie Berufe dann, oder?
Ja, also als Physiker sage ich immer, kann man ja alles und nichts, also das ist das Wesen von Physikern. Wir lernen ja eher Methoden, wir lernen abstrakt zu denken, in Systemen zu denken und das kann man natürlich auf sehr verschiedene Sachen anwenden. Ich persönlich bin in die Computerphysik gegangen und habe damals diese Hochleistungsrechner verwendet, um Simulationen zu machen und bin so letztlich ein bisschen in der Informatik hängen geblieben. Aber das ist auch so, dass die Informatiker, die lachen alle über mich, weil ich habe keine vernünftige Informatikausbildung. aber immerhin das Vokabular, um mit denen zu reden und deswegen haben wir auch viel Spaß miteinander und machen auch viele IT-Lösungen dann auch.
Genau. Wie ging es dann weiter, als du irgendwann bist du ja zurückgekommen aus Singapur?
Ja, genau. Ich habe dann, also als das da ein bisschen bergab ging mit der Bank, habe ich dann gesagt, okay, jetzt reicht es damit, und dann eine eigene Firma gegründet und haben uns da sehr stark, das war dann ein bisschen Zufall, also mit der Deutschen Post damals, also DHL heute, in Kontakt gekommen, haben da Systeme mit aufgebaut und haben dann angefangen vor etwa 10 Jahren, ein bisschen in diese Entwicklungszusammenarbeit zu gehen. Und das ist natürlich auch ein toller Standort hier in Bonn. Ich meine, da gibt es ja alles, was Rang und Namen hat, und das ist sehr inspirierend, wenn man in diesem Thema dort arbeiten will. Und haben uns dann da so ein bisschen reingefuchst und überlegt, wo unsere Nische denn da ist, und haben uns dann letztlich auf Lieferketten- und Nahrungsmittelproduktion spezialisiert und dort auf Systeme, bei denen man den Bauern dann hilft, die Herstellung von Nahrungsmitteln sauber zu dokumentieren, also auf Rechnern auch, um so dieses Gap zwischen Verbraucher und Produzent zu überbrücken. Also es ist ja so, früher, als ich klein war, da bin ich noch die Milch beim Bauern nebenan holen gegangen, tatsächlich mit der Milchkanne, die hatten dann so einen Bernardiner, der hat schon immer drauf gewartet, das war sehr nett. Und da hat man so den direkten Kontakt, man weiß, wie arbeiten die, was machen die für eine Qualität. Und das gibt es ja heutzutage kaum mehr. Also heutzutage sind die Lieferanten irgendwo auf einem anderen Erdteil im Zweifel. Mhm. Und man muss irgendwie diese Verbindung herstellen und das Vertrauen, was man hat in die Lieferanten. Und IT kann da mal was helfen. Also da gibt es ja diesen, man spricht oft von Digital Twin, also diesem digitalen Zwilling, der das Produkt nochmal in digitaler Form abbildet und alles, was damit passiert. Also zum Beispiel, welche Dünger da drauf kommen und im Zweifel Insekten, Vernichtungsmittel oder was auch immer, wobei wir gerne Bio machen, da gibt es das nur bedingt. Und diese Möglichkeit, diesen digitalen Zwilling, also quasi das, die Information, wie ist was entstanden, mit zum Kunden zu bringen, das war unser Thema. Und da ich ja lange in Frankreich studiert habe, insgesamt 5 Jahre, und da auch entsprechend sozialisiert wurde, was Essen angeht, Essensqualität angeht, war das für mich dann ein tolles Thema. Und das haben wir dann hier vorangetrieben, eine Firma aufgebaut, die sich da um diese digitalen Lieferketten auch mit kümmert.
Gibt es die Firma heute auch noch? Oder?
Die Firma gibt es heute auch noch, ja. Heißt schrecklichen Namen, Knowledge Intelligence Applications GmbH. Wir kürzen die mal KIAG ab. und die ist auch in Bonn übrigens, ganz direkt am Bahnhof, da am Kaiserplatz. Und wir machen auch nach wie vor, wir machen jetzt gerade ein Projekt zusammen mit Jülich und der UN-Universität und der Uni Bonn in Vietnam im Mekong-Delta. Da geht es darum, umzustellen von konventionellen auf Bio-Reisanbau. Und letztlich soll da eine sogenannte Opportunity Map erstellt werden, also quasi eine Landkarte, die den dortigen politischen Entscheidern hilft, zu sagen, wo es jetzt am sinnvollsten ist, diese Umstellung voranzutreiben. Weil zum Beispiel der Mekong dort keine Pestizide einschwemmt oder weil die Wachstumsbedingungen für Bio-Reis an diesen Stellen besonders gut ist.
Klingt auf jeden Fall sehr interessant.
Ja, das ist eine super spannende Sache, und das ist natürlich toll, mit all diesen Koryphäen zusammenzuarbeiten. Ich bin ja aus der Forschung selber lang raus, aber natürlich ist das immer wieder sehr inspirierend mit den jungen Leuten, die da ihre Doktorarbeiten machen und da richtig ernsthaft hinterher sind und schauen, dass da was Gutes rauskommt und ganz begeistert sind. Und ich bin auch sehr dankbar, dass wir bei solchen Projekten mitmachen dürfen.
Ja, glaube ich. Du hast dann aber irgendwann Wohlfühlvieh. Wohlfühlvieh, ja, auch schon wieder so ein, nicht Zungenbrecher, aber ein langer Name auf jeden Fall.
Aber er bleibt hängen, sagen wir mal so. Wenn die Leute mal verstanden haben, wofür er steht, dann bleibt er hängen.
Ja,
also zunächst habe ich dann ja noch mit der Jung, ich glaube, ja, die hat ja auch schon einen Podcast jetzt hier in diesem Rahmen gemacht, haben wir Soy gegründet, Soy Foods GmbH. Also da geht es ja um so Alter, also diese Proteinversorgung quasi über Sojabohnen sicherzustellen. Und die Jung hat ja da ganz viel aus ihrer Heimat an tollen Rezepten mitgebracht. Und da haben wir dann 22, haben wir da eine Firma aufgesetzt. Und die fliegt jetzt ganz gut auch alleine schon. Und jetzt im letzten Jahr, so vor knapp einem Jahr, im April 23, haben wir dann Wohlfühlvieh gegründet. Und das ist auch schon wieder so eine Story, wie es das Leben schreibt, dass da ging es um jemanden, mit dem ich in den Philippinen schon zusammengearbeitet habe, der dort mit dem Motorrad Saatgut für Bauern verkauft hat, für Tomaten. Und der dann nach Deutschland zurück ist, weil seine Kinder hier Abitur machen sollten. Und dann zu einer Herde Rinder Dexter, Rinder, kannte ich vorher auch alles nicht. Sind ganz kuschelige Tiere, aber leben relativ wild. Also die machen alles Kälbergebären und so, alles auf der Wiese, ganz problemlos. Und der mich dann angerufen hat und gesagt hat, Harald, ich habe hier so eine Herde in den Händen und ich habe keine rechte Ahnung, das werden immer mehr. Ich weiß nicht, was ich damit richtig tun soll. Du musst mal kommen und mir nachdenken helfen. Und dann sind wir darauf, also zusammen mit der Dritten im Bunde, mit der wir diese Firma dann gegründet haben und haben gesagt, die eine langjährige Freundin, von dem Martin heißt der ist. Und dann sind wir darauf und haben uns da hingesetzt und das Spreadsheet ausgepackt und die PCs und haben einfach mal angefangen zu rechnen und Zahlen zu schieben und so weiter. Und haben gesagt, naja, also am sinnvollsten, wenn wir jetzt wirklich diese tollen Tiere, die also auch wirklich toll anzusehen sind und die da fast ganz frei leben können auf riesigen Flächen, wenn man das jetzt sinnvoll vermarkten und verkaufen will, dann ist das einfachste, Salamis draus zu machen. Und das klingt jetzt vielleicht mal komisch, weil die meisten Salamis sind jetzt nicht von so besonders guter Qualität und die meisten haben natürlich auch Schweinefleisch und sind sehr fettig. Und wir haben gesagt, wir machen das ein bisschen anders. Wir machen reine Rindersalamis mit einem sehr geringen Fettgehalt und sehr intensiven Geschmack. Und haben gesagt, jetzt schauen wir mal, wie man damit vorankommt. Und unsere Idee war letztlich, den Bauern, die solche Herden halten, also jetzt nicht nur Dexterherden, sondern auch andere Herden, die Möglichkeit zu geben, so eine Haltungsform überhaupt zu machen. Weil das ist, heikel, das ist, die Bauern sind da immer so nah an der Verlustgrenze, um das mal so zu sagen. Das hört man ja auch immer wieder, ne? Ich meine, wir alle kennen jetzt die Traktoren, die da überall rumgefahren sind, wobei mich als alten Halbfranzosen schockiert das ja gar nicht, dass das ist ja in Frankreich gang und gäbe, dass die Blumenkohlköpfe dann vor der Präfektur abgeladen werden. Aber das ist nicht einfach, das muss man ehrlicherweise sagen. Und gerade im Biobereich ist es auch nicht einfach. Und wir haben gesagt, wir wollen den Bauern die Möglichkeit geben, solche Haltungsformen, sehr naturnahe Haltungsformen, wo Mutterkuhhaltung auch betrieben wird, die Kälber nicht von den Müttern getrennt werden, in irgendwelche Mastbetriebe gesteckt werden. Das wollen wir ermöglichen und natürlich müssen die da was damit verdienen können. Und deswegen haben wir gesagt, wir versuchen hochpreisige Salamis von erstklassiger Qualität im Markt zu etablieren. Und ja, das funktioniert dann so, dass wir immer so ein Triple suchen müssen. Also ein Bauern, der das so macht, wie wir das richtig finden, der da auch begeistert von ist. Und dann braucht man aber noch einen Schlachter und einen Metzger und die müssen alle biozertifiziert sein und dann machen wir so regional, sollen die auch zusammen sein, damit man die Tiere nicht weit transportieren muss oder manchmal machen wir auch Schlachtung dann direkt im Feld, wobei das wieder andere Schwierigkeiten mit sich bringt und machen dann da draus Salami und die kommen dann alle nach Bonn und werden dort fertig getrocknet, gereift, verpackt und dann schicken wir sie los und wir verkaufen im Wesentlichen B2B, also über Bioläden insbesondere, aber auch Feinkost, also zum Beispiel Jacques Weindepot haben wir einige, die bei uns Sachen kaufen oder andere Feinkostläden. Das ist dann im Wesentlichen unser Vertriebsweg und da haben wir jetzt vier solche Zentren, einmal in Norddeutschland, in Nordostdeutschland, klar, das sind Riesenflächen, das funktioniert dort sehr gut, auch noch im Hessen, so im östlichen Hessen und einen in der Schwäbischen Alb am Bodensee. Und das Ziel ist dann jeweils so Unterzentren aufzubauen, damit das nicht mehr alles immer hierher geschickt wird und wieder neu verteilt werden muss, sondern alles regional gehalten werden kann. Aber ja, wie alle kleinen neuen Firmen muss man zunächst mal Kompromisse machen und wir machen das, indem wir das jetzt erstmal hierher schicken und von hier verteilen und sind da auf einem Wachstumskurs und wenn wir das durchhalten und da tun wir alles für, dann machen wir das auch so, dass wir das über Deutschland nochmal besser verteilen, sodass die Wege noch kürzer werden.
Ich habe drei Fragen. Erste Frage, was genau sind Dexterkühe? Du hast eben selber kurz gesagt, du weißt nicht, du wusstest es vorher auch nicht. Ja. Also das ist auf jeden Fall meine erste Frage. Dann hast du eben gesagt, dadurch, dass das natürlich ein ganz anderer Aufwand ist, als wenn man jetzt irgendwie in die, ich will jetzt nicht direkt sagen Massentierhaltung geht, aber ne, dass du eben gesagt hast, die Kälber bleiben bei ihren Müttern. Und also Sachen hast du gesagt, ist es dadurch natürlich selbstverständlich auch ein bisschen höherpreisiger als so die Standard-Billig-Salami, die man so aus dem Supermarkt kennt. Da die direkte Frage, was heißt höherpreisig? Und du sprichst die ganze Zeit von wir. Das heißt, du bist nicht,
also, ja,
du bist nicht alleine. Du hast, nein, oder du hast nicht alleine gegründet.
Ja, genau. Also, ich fange vielleicht hinten an. Mhm. Also wir sind zu dritt. Das ist Martin, die Andrea und ich. Der Martin ist der Einzige, der Ahnung hat, um das mal so zu sagen. Wobei ich jetzt ein bisschen kokettieren natürlich. Aber der ist tatsächlich studierter Landwirt, wenn man das mal so sagen will. Und hat da Ahnung von Tierhaltung und den ganzen Sachen. Die Andrea hat auch noch einen anderen Job, also der Martin macht das Vollzeit, die hat noch einen anderen Job und die ist Biologin und die macht bei uns so ein bisschen die Connections zur Biologie und kümmert sich so ein bisschen um Texte und schöne Darstellungen und ausgefeilte Formulierungen. Die kann das sehr gut, die schreibt in ihrem anderen Leben auch noch Unmengen an Texten und Anträgen und die schüttelt das so ein bisschen aus dem Ärmel und ihr Vater war auch Metzger, also die ist da so ein bisschen erblich vorbelastet und hatte auch Spaß an den Sachen. Und dann ich, also das sind wir dann zu dritt, genau. Was jetzt die Preise angeht, also das ist schon deutlich teurer. Das ist, liegt dann so zwischen 40 und 60, je nachdem welche Sorten sind, Euro pro Kilo. Na, das heißt, so eine Salami kostet dann im Laden, naja, zwischen 10 und 15 Euro, je nachdem wie die verpackt ist und welche Sorten das sind. Und wir haben kleinere und größere. Also das ist schon deutlich teurer, aber die sind auch sehr gut. Man kann die auch sehr dünn schneiden, muss man scharfe Messer haben, aber wenn man das hat, dann kann man die auch dünn schneiden. Die schmecken tatsächlich sehr, sehr gut und wir bekommen auch sehr viel positives Feedback dazu. Also die Leute, die das mal probiert haben, sind auch tatsächlich sehr angetan davon. Trotzdem ist es natürlich ein hartes Geschäft, das an die Leute zu bringen. Und, na, aber ich meine, ich will mal so sagen, welche junge Firma hat das nicht? Und die Leute geben sich alle Mühe und müssen sich alle Mühe geben und das ist für uns auch nicht anders und das ist ja auch richtig so. Das, der alte Spruch, wenn es einfacher wäre, würden es alle machen, das gilt natürlich auch für uns und deswegen müssen wir uns natürlich schon auch anstrengen. Und ja, was die Dachsrinder angeht, das ist die kleinste Rasse Europas, habe ich auch gelernt. Also ich rede jetzt, als ob ich das schon immer so wüsste, das stimmt auch nicht, aber und die sind tatsächlich, das sind einfach ganz tolle Tiere. Ich finde die einfach sympathisch. Also wir haben die mal so von einer Weide versucht, weil die so ein bisschen abgegrast war, in eine andere rüberzuschieben. Und die Tiere haben das einfach genutzt, um mit uns zu spielen. Und die fanden das ganz lustig. Wir waren da zu dritt und haben versucht, die zu scheuchen. Dann stand die immer rum, haben wir geschaut, wer geht wo. Dann sind sie zwischendurch gewischt und kaum waren sie durch, sind sie wieder stehen geblieben, haben wieder angeschaut, gewartet, was wir als nächstes machen. Also das war für die war das so Bespaßung. Und das war auch sehr, sehr beeindruckend. Also gab es dann eine Geburt und dieses Kalb, was dann da lag, lag da einfach auf der Wiese. Die Mutter ist dann auch weggegangen und das ist nicht aufgestanden, gar nichts. Ich habe gesagt, Martin, das überlebt das Kalb nie. Ich habe gesagt, okay, wir wetten jetzt eine Kiste Kölsch und wenn das morgen noch lebt. Ne? Und dann stand noch so ein anderes Kalb, was auch frisch geboren war. Das hat das dann immer angestupst und so. Und ich habe gesagt, das wird nichts mehr. Aber es kam, wie es kommen musste. Am nächsten Tag war das Kalb putzmunter und lebendig, stand das da auf der Weide mit den anderen. Also die sind wirklich, das sind Tiere, die sehr unabhängig sind und bei denen das alles gut läuft. Die sind sehr klein, die sind auch sehr leicht, also viel leichter als unsere Kühe, die wir sonst haben. Mhm. Und deswegen kann man die auch gut in Feuchtgebieten einsetzen, in der Landschaftspflege. Und da grasen die das dann ab. Das führt zu einer erhöhten Biodiversität. Das ist eigentlich ein erwünschter Nebeneffekt, den man dort hat. Und durch das Abgrasen entsteht auch mehr Humus. Und es wird Humus aufgebaut, was dann de facto auch noch eine CO2-Senke ist. Also das ist ja bei den Kühen immer so eine Sache. Ne? Alle kennen das Thema Methan, die sich mit der Sache beschäftigen, weil Kühe auch Methan ausstoßen. Also das ist schon so eine Sache, das ist zwar ein Kreislaufprozess, den es schon immer gab. Aber wenn man Kühe hält, dann ist es besser, sie im Feld zu halten, als im Stall zu halten und das Feld zu mähen, weil tatsächlich die Biodiversität wesentlich stärker ansteigt, wenn man die Tiere draußen auf den Feldern hat. Und ich meine, da waren sie ja nun auch schon seit vielen, vielen Tausend, Zehntausend, Hunderttausend Jahren. Also das passt schon so zusammen von der Natur her. Und deswegen sind die, das sind nette Tiere, intelligente Tiere und lassen sich in Gegenden einsetzen, also so ein bisschen sumpfige Gegenden, weil die nicht so einsinken. Die sind einfach nicht so schwer und deswegen sind die in solchen Sachen sehr gefragt. Aber es gibt nicht so schrecklich viele und die Größe hat auch Nachteile, weil die Schlachtkosten zum Beispiel hängen nicht so von der Größe ab. Und dann wird die Wurst für die Texter wird auch wieder teurer, als wenn man jetzt zum Beispiel einen Angus, das werden die meisten hier kennen, die sich für Nahrungsmittel interessieren, so Black Angus oder so haben wir auch in, da, im Süden Deutschland, auf der Schwäbischen Alb, das sind so eine Black Angus Herde und im Osten haben wir eine Uckermärker Herde, das ist so eine ehemalige DDR-Züchtung, wo auch Limousin-Kühe mit eingekreuzt wurden. Die sind ein bisschen größer, da, das ist finanziell ist das interessanter. Aber es ist auch toll, Rassen zu haben, die man sonst noch nie gesehen hat und zu sagen, wow, man kann auch mal wirklich was Neues ausprobieren. Und diese Texter-Rinder haben so einen Geschmack, der sehr intensiv ist, der fast so ganz ein bisschen in Richtung Wild geht schon. Also das ist sehr intensiv vom Geschmack und sehr angenehm. Und ja, es ist eine tolle Wurst hinterher, muss man sagen. So. Also ist ja klar, dass ich von unserem Produkt begeistert bin, aber gut, ja. Soll er auch so sein. Aber das ist auch von, kommt bei den Leuten auch tatsächlich gut an, ja.
Ihr macht aber ausschließlich Salami. Also ihr vertreibt keine Rinderfilets, kein Rumpsteak, nichts anderes. Aktuell gibt es nur Salami.
Ja, also das ist, jein, ist die Antwort darauf. es ist also so, also wir haben so ein Modell, wo wir eigentlich versuchen, also man nennt das Nose to Tail, wenn es um die Tierverwertung geht. Also eigentlich würden wir gerne alles tatsächlich verwerten. Das ist in Deutschland nicht so ganz einfach, wenn man in Frankreich ist oder natürlich auch in Asien, in China, da wird ja alles verwertet. Da gibt es die Ohren und die Füße und ne, das Pansen. Das ist bei uns mittlerweile schon ein bisschen schwierig, also Innereien und so. Da muss man auch nochmal überlegen, was man damit machen kann. Aber es ist so, dass wir die sogenannten Edelstücke, also Filet und Rumpsteak, rausnehmen. Die haben wir bis jetzt dann an Restaurants zum Teil abgegeben, die ja immer auf der Suche nach guter Qualität sind. Und jetzt haben wir gerade angefangen, ein neues Produkt aufzulegen. Das ist sogenannte TK-Ware, also Tiefkühlware, wo wir dann Schränke an die Bioläden liefern, in denen die Sachen lagern können und dann dort verkaufen können. Das heißt, für die Leute, die dann auch Fleisch haben möchten, nach dem Motto, wenn schon Fleisch, dann bitte so eins. Ne? Also wir sind ja auch der Meinung, man darf gerne weniger Fleisch essen. Wir essen auch alle tendenziell weniger Fleisch. Aber wenn schon Fleisch, dann sollte es eben von Tieren sein, die so leben dürfen. Und da wird man dann so TK-Angebote haben. Genau, also deswegen, ja, ist im Kommen gerade und sind wir dabei.
Okay, das heißt, da wird es dann einfach, mal gucken, was die Zukunft
noch genau, so ein bisschen bringt. Genau, ja, also man muss ja auch immer in die Zukunft dann planen und das ist dann, also vielleicht, wenn ich dazu nochmal zu weiteren Sachen nochmal was sagen soll, dann, das ist, also wir versuchen natürlich hier auch so ein bisschen, in der Gemeinschaft Sachen zu machen, also zum Beispiel diese TK-Schränke, das ist eine Sache, die wir mit Henrik jetzt gerade diskutieren, ob er auch Sachen dann produzieren möchte, die dann über TK verkauft werden können in Bioläden. Da versuchen wir natürlich, solche Querverbindungen zu ziehen, damit man sich gegenseitig unterstützen kann, weil das ist natürlich schwierig, so eine kleine neue Firma, die sich da ihren Platz schaffen muss. Und wenn man da mit anderen zusammen Sachen machen kann, dann ist das natürlich eine tolle Sache. Und ein anderes Projekt, was wir haben, das ist fast ein bisschen Liebhaberprojekt, das ist mit einem guten Bekannten, den wir in Mannheim haben. Das ist, ich würde sagen, das ist so ein Freak, da geht es um Räuchern, um Grillen, das ist alles sehr amerikanisiert, da gibt es auch nur amerikanische Produkte und Wörter und das Salz ist dann Koscher-Salz und das Papier ist spezielle Butcher-Paper und da gibt es also eine ganze Community dafür, das ist sehr beeindruckend, die tatsächlich dann da sitzen und ewig lange die Sachen räuchern, bis die Butter zart sind und zerfallen und da haben wir jetzt auch entsprechende Metzger, mit denen wir so Probeläufe gemacht haben. Da gibt es dann so Short Ribs und Back Ribs und Chuck Ribs und die werden dann alle speziell geschnitten. Und da muss man erstmal Metzger finden, die das so schneiden können. Auch das gibt es in Deutschland gar nicht so viel. Und wir haben tatsächlich jetzt neulich im Herbst, als wir in Köln waren, da waren wir im Stadtgarten, da haben wir dann so Pulled Beef, also selbst geräuchertes Pulled Beef, verkauft Burger damit und sind wir selber noch 16 Stunden am Räuchergerät gestanden, alle 20 Minuten was nachgelegt, damit das so durchgeräuchert werden kann. Und das ist natürlich eine tolle Sache. Das ist geschmacklich unglaublich reichhaltig mit den Raucharomen dann noch drin. Und das macht sehr viel Spaß. Und das ist auch so eine Nebenlinie, die wir in Zukunft auch nochmal weiterentwickeln wollen. Für die Leute, die wirklich Lust auf Qualität haben. Und es gibt übrigens in Bonn auch ein Restaurant, in diesem, ich glaube, Hotel Kanzler heißt das, dieses Rip Me Hotel. Ich will da jetzt keine Werbung dafür machen, aber wenn es schon mal sowas gibt, da kann man diese Short Ribs tatsächlich essen. Also jetzt noch nicht unsere, wir arbeiten dran, aber wenn man das mal erleben will, wie das aussieht und wie das schmeckt, dann gibt es das tatsächlich hier in Bonn. Ist ja, wie gesagt, Bonn ist eine ganz offene und moderne Stadt geworden und es gibt hier unglaublich tolle Sachen auch zu entdecken. Und das könnte man dort auch entdecken, wenn man das wollte.
Klingt auf jeden Fall sehr lecker. Ist dann vielleicht auch mal auf meinem Zettel drauf. Sag mal, machst du eigentlich, du hast jetzt ja einmal uns erzählt, was Wohlfühlvieh ist, was so dahinter steckt. Und das ist ja auf jeden Fall nicht ohne. Machst du das Vollzeit?
Ja, das ist eine Sache, da rede ich nicht so gern drüber, weil das ist auch für mich selber ein bisschen schwierig. Also natürlich arbeite ich viel zu viel und es kommt auch vor, dass wir bis nachts um vier noch Pakete verpacken, um sie dann losschicken zu können. Mhm. Das ist natürlich alles nicht nachhaltig. Also man muss ja auch sagen, wenn man so jetzt, man redet immer von Nachhaltigkeit, nachhaltiger Produktion, das ist natürlich was, das muss eigentlich auch für einen selber gelten und da müssen wir schauen, dass wir da auch rauskommen aus dem Modus. Aber andererseits bin ich jemand, ich bin auch so ein bisschen Treibauf. Ich habe viel Energie und viele Ideen und gar nicht mal unbedingt, wenn ich so alleine bin, aber wenn ich mit anderen Leuten zusammen bin, dann kommt das mit den Ideen, so sprudelt das so ein bisschen. Und wir haben so ein Projekttitel, das nennen wir Rhein Kitchen. Das ist ein bisschen abgeschaut von der Hanse Kitchen, die es in Bremen gibt. Das ist quasi so ein Inkubator für Firmen. Ich muss mich mal kurz räuspern. Für so Firmen, die neue Produkte auf den Lebensmittelmarkt bringen möchten. Und eigentlich würden wir gerne sowas auch hier etablieren. Wir haben hier eine Uni, wir haben eine Landwirtschaftsuni, wir haben viel Grafikdesign, wir haben ITler, die hier sitzen. Eigentlich ist alles da, also Marketing-Spezialisten, ist alles da, was man bräuchte, um das voranzutreiben. Und das ist so ein bisschen die Idee, die wir ja auch mit mehreren zusammen, also auch dem Till und dem Henrik zum Beispiel, aber auch mit anderen, versuchen voranzutreiben, so ein, ich will mal sagen, so ein ja, Embedding, so eine Umgebung zu schaffen, wo Leute, junge Leute mit tollen Ideen nicht an den üblichen Sachen dann scheitern, weil man dann ein Veterinäramt das kriegen muss und die jede Menge Anforderungen an einen haben und man die sowieso nicht erfüllen kann und das Geld auch nicht dafür hat, das zu erfüllen. Und das ist eigentlich sowas, wo ich gerne hin würde, im Bonner Umfeld oder vielleicht auch Köln-Bonner Umfeld, so eine, so ein Entwicklungs- und Testbett zu schaffen für junge Menschen oder auch ältere, ich bin ja auch nicht mehr so jung, die einfach Lust haben, nochmal was zu machen und die dabei zu unterstützen. Und da verwende ich natürlich auch ein bisschen Zeit drauf. Also ja, muss man so ein bisschen jonglieren. Aber die Kinder sind jetzt aus dem Haus dann. Na, mein Sohn macht gerade das Abitur und dann hat man auch ein bisschen mehr Zeit, Sachen zu machen, als das früher der Fall war.
Heißt aber eigentlich auch, wenn jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer dabei sind, die irgendwie in dem Bereich eine coole Idee haben, dann können Sie sich auch gerne mal deswegen anschreiben.
Ja, auf jeden Fall. Also wir sind da ganz offen und wir sind ja nur so gut, wie die ganzen Leute hier sind. Also wir sind ja nicht der Meinung, dass wir die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Wir versuchen, unser Ding gut zu machen. Aber natürlich gibt es andere Leute, die tolle Ideen haben. Und das zeigt sich immer wieder. Der Austausch ist das Entscheidende daran. Und wir sind ganz offen, wenn Leute hier sind, die sagen, wir haben da noch tolle Ideen. Oder wir haben eigentlich eine tolle Idee, aber wissen nicht, wie wir es hinkriegen. Wir sind jetzt kein Inkubator, das können wir noch nicht leisten, aber auf jeden Fall würden wir gern davon hören und schauen, was dann möglich ist, da auch entsprechend die Menschen, da, die so Sachen machen möchten, zu unterstützen und zu schauen, dass sie ihre Ideen auf die Straße kriegen. Ja, da sind wir ganz offen und möchte ich auch auf jeden Fall ermutigen, uns anzusprechen.
Ja. Ja, dann bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das auch weitergeht und ob es dann in Zukunft so ist, dass es in Bonn auf jeden Fall in dem Bereich nochmal wesentlich mehr Bewegung gibt. Würde mich auf jeden Fall freuen.
Ja, also ich hoffe das auch. Ich finde, Bonn ist ja so eine Mischung aus Behäbigkeit und Dynamik und Offenheit. Und wir helfen auf der dynamisch offenen Seite mit zu helfen. Die Behäbigkeit hat ja auch ihre Vorteile. Das sorgt dafür, dass, wie man sagt, dieses reine Sponner Flair auch erhalten bleibt. Das ist auch schön. Ich habe ja auch viel international gelebt und an manchen Stellen gibt es schon gar keine lokale Kultur mehr. Das finde ich auch nicht gut. Also ne, es braucht beides letztlich. So das Voranpreschen und Schauen und Kämpfen für zukünftige Lösungen, aber auch die Verwurzeltsein in der eigenen Kultur und sich wohlfühlen in seiner Haut. Und ja, wir versuchen da ein bisschen mitzuhelfen bei den Sachen. Das ja, ist dann natürlich ganz nett, dass wir hier auch kommen dürfen und von uns erzählen dürfen. Und ganz herzlichen Dank dafür.
Ja, gerne. Ich hoffe, ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr hattet Spaß. Vielen Dank an dich, Harald, dass du ein bisschen was über dich erzählt hast. Vor allem aber auch über Wohlfühlvieh und aber eben auch so ein bisschen angerissen über die nachhaltige Lebensmittelbranche und was so in Bonn passiert und vielleicht auch bald passieren wird. Danke dir auf jeden Fall, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und wünschen euch noch einen schönen Abend.
Tschüss.